Vielen Dank, dass ihr uns musikalisch so mit hineingenommen habt in die Gegenwart Gottes. Ihr seht diese Bilder im Hintergrund und bestimmt kennt ihr solche Vorher-Nachher-Bilder aus diversen Zeitschriften oder was weiß ich alles. Das werden dieselben Personen zweimal fotografiert und zwischen diesen beiden Bildern jeweils, da liegt irgendein Ereignis. Das kann völlig unterschiedlich sein. Bei den beiden hier war es einfach nur ein Friseurbesuch. Ja, und links vorher und rechts das Ergebnis dann halt nach 3 Stunden Sitzung beim Friseur oder so ähnlich halt. Ja. Im nächsten Bild hier, da war es ein bisschen ein größerer Eingriff. Es war eine Schönheitsoperation, ja, also bei Sylvester Stallone wunderbar gelungen. Also wirklich fantastisches Ergebnis hier, hat sich, naja, nicht so wirklich gelohnt. Aber okay, bei den nächsten beiden, da war es eine Diät, die dazwischen lag, links vorher und rechts nachher. Nächstes Mal, das war einfach nur ein Besuch beim Kosmetikstudio, wobei hier zu beachten ist, rechts ist vorher. Mehr war es nicht. Hier die einfachste und wahrscheinlich günstigste Methode, nächstes Bild. Genau, das waren einfach nur ein paar Mausklicks bei Adobe Photoshop. Also günstiger kann man wahrscheinlich sein Äußeres überhaupt nicht verändern, als einfach nur mal so ein bisschen ein paar Striche ziehen mit der Maus und schon neues Gesicht, neue Erscheinung. Also absolut fantastisch. Ich denke, sind doch ganz große Unterschiede. In aller Regel werden trotzdem, trotz dieses Ereignisses, was dazwischen liegt, die Menschen zwischen vorher und nachher auch wiedererkannt. Jedenfalls nach meinen Friseurbesuchen hat mich noch nie irgendjemand verwechselt. Wäre mir völlig neu, ja. Also von daher, normalerweise erkennt man diese Person wieder. Wir haben am vergangenen Sonntag einen Mann kennengelernt, der sein Leben lang blind war. Und dieser Blinde kommt dann in Kontakt mit Jesus und da hat sich Entscheidendes verändert. Vorher kannten die Leute überhaupt nicht anders, weil er von Geburt an bereits blind war. Schon immer kannten sie ihn als denjenigen, der irgendwo als Blinder am Straßenrand saß und um Almosen gebettelt hat oder der sich dann an den Wänden und Geländern entlang getastet hat, um ja nicht irgendwo zu stürzen oder dass ich bei anderen Leuten unterhaken musste, um einen bestimmten Weg, der mit manchen Gefahren verbunden war, dann auch geführt zu werden. Und nun wurde dieser Blinde völlig überraschend von Jesus geheilt. Jesus machte einen Brei aus Spucke und aus Staub, hat ihm den auf die Augen geschmiert und sagte, geh zum Teich Shiloach und wasch dir diese Paste wieder runter. Der hat's gemacht und konnte tatsächlich zum ersten Mal in seinem Leben sehen. Seine Augen gebrochen. Und jetzt kam er so verändert wieder zurück von diesem Teich Siloa, wieder zurück in seine alte Umgebung, dass die Menschen tatsächlich zu streiten begonnen haben. Ist es wirklich der, der vorher an diesem Tempelgelände saß, oder haben wir einen ganz anderen vor uns? Die waren sich nicht mehr sicher, ob das dieselbe Person war. So einschneidend war dieses Ereignis für diesen früheren Blinden, dass man zwischen vorher und nachher gar nicht mal mehr so sicher war, ob sich nicht da sogar die ganze Person verändert hat oder ausgetauscht wurde. Ich möchte diese entscheidenden Stellen der Bibel aus diesem Abschnitt von diesem geheilten Blinden mal vorlesen, unter diesem Stichwort, unter dieser Fragestellung, in meinen Fragen. Wenn ich in der Stille mit Gott zusammen bin, wie haben dann meine Fragen Platz? Da hat es Johannes folgendermaßen aufgeschrieben, Johannes 9, die Verse 7 bis 12 und dann mit einem Abstand dazwischen die Verse 35 bis 41. Sie können es hier vorne mitlesen oder auf Ihren Infoblättern, da auch dann in englischer Sprache. Jesus befahl ihm, also diesem, der war noch blind, ja, geh zum Teich Shiloach oder Siloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, das ist er. Andere sagten, nein, er ist es nicht, er sieht ihm nur ähnlich. Der Mann selbst bestätigte, ich bin es. Wieso kannst du auf einmal sehen, fragten sie ihn. Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Teich Schiloach und wasche dein Gesicht. Ich ging hin und als ich mich gewaschen hatte, konnte ich sehen. Wo ist er? Fragten sie ihn. Er antwortete, ich weiß es nicht. Dann kommt dazwischen jetzt eine ganz lange Passage mit einem Dialog, einer Debatte, einer theologischen Debatte zwischen den jüdischen Führern und eben diesen Kranken, die versuchten, das irgendwo in ihr System einzuordnen, ist nicht gelungen und daraufhin haben ihn diese jüdischen Führer aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen. Und dann steigen wir hier wieder ein. Als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das und sagten, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Jesus antwortete, wenn ihr blind wärt, würde euch keine Schuld angerechnet. Weil ihr aber sagt, wir können sehen, bleibt eure Schuld bestehen. Soweit dieser Bibeltext, wie ihn die neue Genfer Übersetzung ins Deutsche wiedergegeben hat. Wir müssen uns diese Szene mal vor Augen malen. Bis vor wenigen Minuten verlief das Leben von diesem blinden Menschen sehr berechenbar. Da gab es kaum irgendwelche herausragenden Ereignisse. Nichts hat irgendwo sein System in einer bestimmten Weise durchbrochen. Er hatte seine Behinderung akzeptiert. Er hatte gelernt, mit dieser bleibenden Einschränkung irgendwie klarzukommen. Er kannte es auch nicht anders. Noch nie konnte er seine Augen gebrauchen. Und so hat er sich mit dieser Einschränkung, mit dieser Behinderung abgefunden und sein Leben danach ausgerichtet. Zwar mit kleinerem Horizont, aber er kam damit klar. Sein Leben hat in irgendeiner Weise zwar benachteiligt, aber es hatte funktioniert. Er wusste, dass er immer auf das Wohlwollen und die Milde anderer Leute angewiesen sein würde. Aber er kam damit klar. Er wusste, sein Leben ist immer unter dieser Einschränkung nicht sehen zu können, gekennzeichnet und geprägt. Er wird immer der Blinde sein. Und er hatte ja auch wirklich keine andere Wahl. Und so hat er sich mit dieser Situation arrangiert. Das geht. Und jetzt kommt es dann zu dieser einschneidenden Begegnung mit Jesus. Dieses Treffen so am Rand dieses Tempelgeländes damals in Jerusalem hat sein Leben von jetzt auf nachher innerhalb von 30 Minuten meinetwegen völlig auf den Kopf gestellt. Und jetzt ist er geheilt. Und als Geheilter sieht er sich auf einmal vor Herausforderungen gestellt, die er bislang noch überhaupt nicht kannte. Sein ganzes bisheriges System ist zerbrochen. Er muss sich völlig neu orientieren, auf eine ganz neue Situation einstellen. Er sieht sich vor Herausforderungen gestellt, die kannte er bisher überhaupt nicht. Wie werde ich mit diesen ganzen optischen Eindrücken klarkommen? Auf einmal muss er das alles verarbeiten können. Das war nur eine Frage. Oder wer hilft mir, mit dieser gewonnenen Gesundheit verantwortlich umzugehen? Oder eine ganz praktische Frage, womit verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Welchen Platz nehme ich in meiner Familie ein? Welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft? Wer bin ich eigentlich jetzt? Wie sehen mich die anderen auf einmal? Bin ich jetzt ein Gesunder? Oder bin ich nur ein früherer Kranker? Definiere ich mich nur über das, was früher war, aber jetzt nicht mehr zutrifft? Oder definiere ich mich über das, was ich jetzt zwar bin, aber wo ich mich noch gar nicht auskenne? noch überhaupt keine Erfahrungen mitmachen konnte. Wer bin ich? Ich denke, ihr könnt diese Situation von diesem geheilten Blinden etwas nachvollziehen. Das ist so ein bisschen wie Sitzen zwischen allen Stühlen. Das Alte nicht mehr, das Neue noch nicht. Und jetzt, im Moment, wer bin ich? Durch diese Begegnung mit Jesus hat sich für ihn auf einmal alles komplett verändert. Und er kann überhaupt noch nicht abschätzen, was jetzt auf einmal alles auf ihn zukommen wird. Also von den Pharisäern zwischenzeitlich in so eine Art theologisches Kreuzverhör genommen wird, da kann er nur einfach ganz unbedarft und sogar naiv antworten: Eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und alles darüber hinaus, das ist ihm fremd. Das Einzige, was er mit Sicherheit sagen konnte, früher war das, jetzt ist das, aber sorry, ich kann es nicht reflektieren. Er hat viel mehr Fragen als Antworten. Er kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Ich denke, manche können hier sehr gut mitfühlen. Jedenfalls, mir persönlich geht es doch oft ähnlich, dass ich mehr Fragen als Antworten habe. Vielleicht manchen genauso, sicher im Blick auf die Zukunft. Wie wird das werden? Ich weiß es nicht. Wie wird das werden mit unserer Gemeinde? Wohin führt uns Gott? Wie wird das werden für mich persönlich? Oder mit den Kindern? Keiner weiß es. Aber auch im Blick auf mich selber habe ich viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Warum geht mir das eine nahe und das andere lässt mich völlig kalt? Berührt mich überhaupt nicht? Warum stecke ich das eine problemlos weg und das andere zieht mir den Boden unter den Füßen weg? Wer bin ich? Dieser? Oder jener? Vielleicht kennt ihr solche Fragen auch. Und ich schätze es außerordentlich, wenn man auf diese Fragen einfach mal hinhört und nicht darauf mit schnellen Antworten kommt. Oder wie aus der Pistole 5 Bibelstellen abfeuert, die irgendwie auf alles zutreffen scheinen. Aber es gibt nicht viele, die das zugeben, auch als Christen mehr Fragen als Antworten zu haben. Dietrich Bonhoeffer gehört zu diesen wenigen. Er schickt seinem Freund, er war inhaftiert, also saß im Knast, weil er offen Jesus bezeugte, während der Zeit des Dritten Reiches, während des Zweiten Weltkrieges, am 8. Juli 1944, schreibt er seinem Freund Eberhard Bethge einen Brief und legt diesem Brief folgendes Gedicht bei, eben unter der Überschrift: Wer bin ich? Es geht folgendermaßen, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben und nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der? Oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Diese Fragen, die Bonhoeffer hier so eindrücklich formuliert, aus dem Gefängnis heraus wohlgemerkt, diese Fragen haben in der Stille vor Jesus ihren Platz. Da gehören sie hin. Und wie bei diesem geheilten Blinden damals, so auch bei Dietrich Bonhoeffer, können wir heute diese Fragen ebenfalls nur klären in der Begegnung mit Jesus. Er kennt mich. Und so steht dieser Geheilte nun vor Jesus. Seine Nachbarn, wir haben es gehört, sie waren sich nicht mehr sicher, wer er wirklich sei. Die Meinungen gehen hier ganz stark auseinander. Seine eigenen Eltern haben aus Angst vor den Pharisäern ebenfalls keine hilfreiche Position ergriffen. Sie sagten nur, fragt den selber, der ist alt genug. Haben ihn auch in Regen stehen lassen. Und die jüdischen Führer sagten ihm nach ihrem Kreuzverhör sehr deutlich, hier gehörst du nicht mehr hin. Und haben ihn ausgeschlossen, einfach rausgeschmissen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich über diese Tatsache freue, die Johannes hier fast beiläufig notiert hat in diesem Abschnitt. Da heißt es bei Johannes folgendermaßen, als Jesus das hörte, nämlich dass er rausgeflogen war aus der Synagoge, als Jesus das hörte, suchte er ihn auf und fragte ihn, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Bevor der geheilte Blinde sich erstmal auf die Suche nach einer Selbstfindung machen kann, bevor dieser geheilte Blinde erstmal erkennen kann, wer Jesus ist, dem er seine Gesundheit ja nun verdanken hat, bevor er überhaupt mal Klarheit über diese vielen Fragen gewinnt, die sich ihm nun stellen auf einmal, ist Jesus bereits auf der Suche nach ihm und hat ihn gefunden. Das kann jeder für sich persönlich ebenfalls auf sein Leben nehmen. Und da kennt ihr eure Fragen. Nur zu gut. Noch bevor ich mich kenne und noch bevor ich Jesus kenne und genau weiß, wer er ist, ist er schon auf dem Weg zu mir und sucht mich an meinem Platz. Er ist auf dem Weg. Als der Geheilte von Jesus gefunden wurde, dann zeigt sich sehr schnell, dass er überhaupt noch nicht Bescheid weiß. Er weiß nicht, wer Jesus ist. Er weiß nicht, wem er sein Augenlicht verdankt. Er fragt ihn, wer ist denn Jesus? Sag mir, wer ist denn dieser Menschensohn, dass ich mich mit ihm auseinandersetzen kann? Das ist vielleicht auch deine Frage. Wer ist denn Jesus überhaupt? Ich kenne ihn nicht. Ich selber kenne diese Frage nur zu gut. aus meiner persönlichen stillen Zeit mit Jesus. Und ich lese schon lange die Bibel. Und immer lese ich sie mit dieser grundlegenden Frage: Wer bist du, Jesus? Und ich habe den Eindruck, je besser ich ihn kennenlerne über diese vielen Jahre hinweg, desto mehr überrascht er mich mit Neuem. Jesus passt einfach nicht in theologische Glaubenssätze und er sperrt sich völlig gegen dogmatische Schablonen. Immer neu. Bei dem geheilten Blinden damals gibt Jesus zwei Aspekte seiner Persönlichkeit zu erkennen. Mit zwei Eigenschaften stellt er sich ihm vor. Eine dritte Eigenschaft hat der geheilte Blinde daraufhin dann selber erkannt. Wir gucken uns diese drei verschiedenen Aspekte dieser Persönlichkeit von Jesus als Antworten, als mögliche Antworten auf diese Frage: Wer bist du eigentlich, Jesus, mal näher an. Zunächst einmal stellt sich Jesus dem Mann als Menschensohn vor. Etwas ungeläufiger Ausdruck in unserer Zeit. Der ist angelehnt an eine Stelle aus dem alttestamentlichen Propheten Daniel. Kann man daheim nachlesen, ich habe die Stelle abgedruckt. Und dann beschreibt dieser Begriff Menschensohn einerseits die menschliche und andererseits gleichzeitig die göttliche Seite der Persönlichkeit von Jesus. Also Jesus, der Retter, ist beides zum gleichen Zeitpunkt, sowohl Mensch als auch ganz Gott. Beides gehört untrennbar in seine Persönlichkeit zusammen. Deshalb verfügt Jesus einerseits über alle Macht der Welt, alle Macht des Universums und erfährt aber gleichzeitig andererseits die menschliche Begrenzung in ihrer ganzen Schärfe. Beides kennzeichnet das Leben von Jesus während seiner Zeit auf dieser Erde. Aber genau als solcher war er auch in der Lage, die menschliche Verlorenheit, die uns alle betrifft, nämlich diese zerstörte Beziehung zu Gott, wieder aufzurichten. Er war als Menschensohn in dieser doppelten Gestalt, ganz Gott und ganz Mensch, der Einzige, der Versöhnung erreichen konnte, dass zwischen Mensch und Gott wieder Frieden sein kann. Denn dieser Menschensohn hat sich selber geopfert mit seinem eigenen Leben. Das heißt doch, Gott opfert sich als Mensch für die Menschen. Wo gibt's das? Gott opfert sich als Mensch für die Menschen. Das macht diesen Jesus Christus so einzigartig. Er ist der Retter. Das steckt in diesem Begriff Menschensohn drin, den Jesus diesem geheilten Blinden nun so gegenüberstellt. Guck mal, das ist meine Persönlichkeit. Menschensohn, ich kann dich retten. Nicht nur heilen, retten kann ich dich. Auf der zweiten Seite, als zweiten Aspekt, stellt Jesus folgende Aussage in den Raum. Er sagt wörtlich: Ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Darin vollzieht sich das Gericht. Das heißt, er ist der Richter. An Jesus spaltet sich die Menschheit in Freispruch und Verurteilung. Ein Blinder, wie wir in unserer Geschichte vor uns haben, wird bei Jesus auf einmal sehend. Und gleichzeitig werden viele, die meinen, sie wüssten schon alles über Gott, sie hätten den vollen Einblick in Gott, die werden auf einmal als Blinde entlarvt, die keine Ahnung haben. Das war wie bei den alttestamentlichen Propheten oder auch bei Mose, der tiefere Sinn der Wunder- und Zeichenhandlungen, die durch sie geschehen sind. Oberflächlich natürlich handelt es sich darum, dass Gott sichtbar auf eine bestimmte Situation eingreift, eine Krankheit heilt, um zu beweisen: Ich bin als Gott höher als die Naturgesetze. Ich bin in der Lage, alles zu tun, auch das, was rein rational und wissenschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Das kriege ich hin, das gelingt mir. Aber darüber hinaus, und das ist die tiefere Bedeutung, darüber hinaus waren diese Zeichen Beweise Gottes gegen all die Menschen, die ihn trotz dieser Zeichen abgelehnt haben, obwohl sich Gott so mächtig demonstriert hat. Gerade im Johannesevangelium zieht sich das wie ein roter Faden durch. Die ganzen Kapitel. Gott greift durch ein Wunder ein, aber erntet bei den Leuten Ablehnung. Es ist nicht so, dass wir meinen könnten, es müssten viel mehr Zeichen geschehen und alle Menschen würden glauben. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind Zeichen geschehen und Jesus wurde abgelehnt. Da haben Leute Gottes Macht gesehen, aber waren blind für seinen Auftrag und Anspruch. Da laufen sie ihm zwar in Scharen hinterher und er war ein Star für sie, dass sie ihn sogar zu einem Brotkönig erheben wollten nach einer Speisung, wo viele tausend Menschen satt geworden sind. Er war wirklich der King, der Held. Aber sie haben nicht ihr Vertrauen geschenkt. Es waren sehr wenige, die von Herzen an Jesus glaubten. Und bei denen waren es nicht die übernatürlichen Ereignisse, sondern seine Persönlichkeit, quasi das Gesamtpaket, das sie überzeugte, dass Jesus der Retter ist. Jesus ist nun mal nicht geeignet zum Maskottchen oder Talisman, die Glück, Erfolg oder Gesundheit oder ein langes Leben versprechen. Und wenn sie nicht mehr funktionieren, dann werden sie halt zur Seite gelegt oder ausgetauscht. Was die Pharisäer nicht gesehen haben, in ihrer Verblendung, das hat dieser geheilte Blinde sofort erkannt. Das ist sehr bemerkenswert. Dieser kurze Dialog macht das sehr schnell deutlich. Und auch darin ist er ein Beispiel für uns, wie wir in unseren Fragen Jesus begegnen können. Ganz konkret, der Dialog, ich möchte mal vorlesen. Erst sagte Jesus, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, die Anrede ist schon bemerkenswert, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich es tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, ich will dir allein gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Jesus stellt sich als Menschensohn und als Richter vor und der geheilte Blinde merkt sofort, das muss mein Herr werden. Das war seine Reaktion. Der geheilte Mann geht auf die Knie und betet Jesus an. Für ihn ist Jesus nicht Gegenstand einer theologischen Debatte, in der seine Glaubwürdigkeit oder Autorität überprüft werden soll. Für ihn ist Jesus der Herr. Das ist seine Antwort, seine Fragen im Blick auf sich selber oder seine Rolle, die er nun ganz neu definieren muss und finden muss, über seine persönliche Zukunft, sind noch überhaupt nicht geklärt. Das steht alles noch aus. Aber er vertraut sich komplett dem an, der seine Persönlichkeit und alle Antworten auf sein Leben kennt. So tat es auch Dietrich Bonhoeffer, als er sein Gedicht beendete, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Jesus, auch ohne alle Antworten zu wissen, ich lege mein Leben in deine Hände. Inklusive aller Fragen und Zweifel, inklusive der heilen und unheilen Seiten. Inklusive der Stärken und Schwächen. Inklusive meiner Vergangenheit und Zukunft. Jetzt will ich dir gehören. Und dir gehört meine Anbetung. Es kann schon sein, dass Jesus in den Begegnungen in der Stille mit ihm manche Fragen beantwortet. Es kann schon sein, dass sich manches Offene klärt in diesen stillen Momenten. Und das tut wirklich gut, wenn Jesus sich vorstellt und mir die Augen öffnet, auch für mich selber. Aber es sei völlig ihm überlassen, was er mir wie und wann antwortet und erklärt, und was er mir nicht eröffnen möchte. Und sich damit sogar unter Umständen so lange Zeit lässt, bis ich in der Herrlichkeit bei ihm angekommen sein werde und auf einmal alle Fragen geklärt sind. Es sei ihm überlassen. Er ist Herr, auch über diese Fragen. Und bis es dann soweit ist, dass bei ihm in der Herrlichkeit all diese Fragen beantwortet sind, will ich in meiner Stille weiter suchen nach dem, was Jesus über mich denkt und nach dem, was er mir von sich selber preisgibt und zeigt. Und ich werde weiter staunen, was in der Bibel dabei zu entdecken ist, welche Reichtümer sich darin auftun. Und ich werde feststellen, dass die offenen Fragen, die bleiben werden. Dass die offenen Fragen aber gar nicht mehr so entscheidend sind. Entscheidend ist, wie bei diesem geheilten Blinden damals, entscheidend ist, dass Jesus mich findet, mich gefunden hat und mich bekommen hat, als einer, der ihm das Leben verdankt. Es gibt kein größeres Glück, als bei Jesus zu sein, trotz aller Fragen und Zweifel. Bei Jesus zu sein, das ist das Ziel meines Lebens, das Ziel für alle Ewigkeit. Ich möchte Ihnen abschließend einfach Gelegenheit geben, ganz persönlich, jeder für sich, in aller Stille, das bei Jesus so festzumachen. Vielleicht innerlich, vielleicht auch durch eine Geste, vor ihm ebenfalls wie dieser Blinde damals auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, mein Herr, ich will dir gehören. Trotz aller Fragen. Oder mein Herr, danke, dass du mir dich wieder neu vorgestellt hast. Oder zum ersten Mal ich was erkennen konnte von dir selber und von mir. Nehmen wir uns diese Gelegenheit in der Stille, dass jeder für sich mit Jesus hier so in einen Dialog treten kann. Und die äußere Handlung ist euch völlig überlassen. Ihr könnt dabei auf die Knie gehen, sitzen bleiben, aufstehen. Da ist jeder ganz persönlich vor seinem Herrn. Ich werde die Stille mit einem Gebet abschließen. Wer darüber hinaus noch mit einem Menschen beten möchte, um das so richtig festzumachen, der hat die Gelegenheit, gleich im Anschluss in unserer sogenannten Pray Station nach vorne zu kommen. Da sind Mitarbeiter auf alle Fragen vorbereitet. Die sind absolut diskret, da wird nichts nach außen dringen. Und die werden mit euch einfach nur beten und sagen, Jesus, diese offene Frage, wir vertrauen sie dir an. Du bist der Herr. Auch diese Möglichkeit soll bestehen. Aber jetzt erstmal ganz frei in der Stille. Jeder kann persönlich mit seinen eigenen Worten vor dem Menschensohn, vor dem Richter, oder vor dem Herrn sagen, was ihm auf dem Herzen ist. Jesus Christus, ich denke, es fällt uns gar nicht so leicht, unsere offenen Fragen so vor dir auszubreiten und auch mal auszuhalten. Und es tut an manchen Stellen sogar richtig weh, weil wir merken, dass manche Punkte tatsächlich sehr tief drinstecken und noch nicht gelöst sind. Und wir sind doch so gerne Menschen, die alles wissen würden, die alles kennen würden, auf jede Frage irgendwo so eine Antwort oder eine Lösung hätten für ein Problem. Und es fällt echt nicht leicht, das auszuhalten. Und dabei in deinen Rhythmus einzusteigen, dich machen zu lassen, was du uns zeigst und antwortest und was du nicht sagen möchtest, offenbaren möchtest. Aber ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns findest, jeden einzelnen von uns in seiner ganz speziellen Situation, unvergleichlich, individuell, jeder mit den ganz persönlichen Fragen, bei dir sein darf, der er ist. Nicht weggeschickt wird, sondern sogar aktiv gesucht wird. Manche Menschen wären überfordert mit unseren Fragen und wir haben auch den Eindruck manchmal, dass sie uns rausschmeißen würden. Aber ich danke dir dafür, dass du ganz anders bist. Dass du uns suchst und dich zu uns hinsetzt, um mit uns in all diesen Fragen und Zweifeln Gemeinschaft zu haben. Und du sollst unser Herr sein. Wir möchten dir unser Leben anvertrauen, so richtig brutto, mit allem, was es beinhaltet, dass du mit uns dein Ding machst, was dir wichtig ist und das, was du aus uns machen möchtest. Wir legen dir unser Leben in deine Hände, dass du dabei groß rauskommst. Du bist der Retter. Du bist der Richter und unser Herr. Amen.